Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich an jeden. Irgendwie war diese Woche so lang oder ist vielleicht einfach so viel passiert. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, endlich mal auf den Sonntag. Ich möchte mit euch heute weiter die Botschaft fortsetzen, die wir letzten Sonntag angefangen hatten. Ja, eigentlich würde ich auch gerne im Römerbrief weitermachen, aber ich dachte, es wäre gut, wenn wir das abschließen. Wir haben ja angefangen, die Frage zu beantworten, wer ist er? Wer ist dieser Jesus? Und das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, dass für uns es eigentlich einfacher ist, diese Frage zu beantworten, zu einer richtigen Schlussfolgerung zu kommen und es klar zu machen, wer dieser Jesus ist. Wir haben zwar Lieder und äußern auch manchmal die Gedanken und vielleicht auch die Wünsche, ach, wäre ich doch damals da gewesen. Ich glaube, Manfred Siebald hat ein Lied darüber, also wo das so nach außen rüberkommt. Es wäre super, wenn ich da gewesen wäre. Aber ich glaube, das Lied geht auch weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er das dann auch klarstellt. An das kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Da müssen die Liederprofis was sagen. Aber der Wunsch ist trotzdem immer wieder da. Gewesen zu sein an dem Ort, wo Jesus einen Toten auferweckt hat. Also ich persönlich würde gerne dabei stehen, wo Jesus zu diesem Lazarus, der eingewickelt wurde in die Tücher und auf einmal... Ist alles okay? Also Lazarus, der eingewickelt wurde in diese Tücher und Jesus diesem Toten gebietet, komm heraus, und das mitzuerleben, dass tatsächlich ein Toter aufersteht und da rauskommt. Der schon 4 Tage im Grab war, der hatte wahrscheinlich schon Maden in sich gehabt, ja, und hat gestunken. Also der Verwesungsprozess war im vollen Gange. Und siehe da, kommt er heraus. Und viele Leute haben das bezeugt. Es ist ein großartiges Erlebnis. Aber hat das wirklich geholfen, den Leuten diese Frage zu beantworten? Und ich denke, wenn man das ganz genau nimmt, es hat es nicht. Ja. Es hat Gefühle aufgeweckt. Aber die Frage zu beantworten, wer ist dieser Jesus? Es hat es nicht. Stellt euch vor, die Leute damals, wo sie vor diesem Berg standen, wo Gott selber geredet hat, wo Gott sich offenbart hat, wo Gott herabkam. Sie standen da, Mose hat geredet und Gott hat geantwortet. Der ganze Berg war in Feuer und Rauch und Erdbeben und also alles drum und dran. Es war furchterregend. Die Leute hatten Angst. So hat sich Gott offenbart. Hat das geholfen? Hat das ihr Leben verändert? Und ich muss sagen, nein. Und das macht uns deutlich, Glaube, der rettende Glaube, ist etwas anderes. Es ist nicht basiert auf den Dingen, die wir erleben, sondern ist gewirkt durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, das durchträgt in schwierigen Situationen. Und deswegen denke ich, dass wir in keinster Weise im Nachteil sind, den Menschen gegenüber, die diese Wunde erlebt haben, die bei Jesus da waren und das gesehen haben, sondern wir haben den Vorteil, dass wir die Geschichte auf einen Blick vor uns haben. Ja, du kannst von Anfang bis Ende sehen und die ganzen Offenbarungen Jesu kannst du nachlesen. Und ich glaube, das ist der Schatz, den wir haben. Und deswegen wollen wir nochmal in Matthäus Evangelium gucken, wie wird uns das vorgestellt? Die Frage, die wir ganz klar gestellt kriegen. Matthäus 8, Vers 27, wer ist dieser? Und Matthäus 21, Vers 10, wird diese Frage am Ende nochmal vom Volk wiederholt. Wer ist dieser? Die Frage ist bei vielen unbeantwortet geblieben. Sie haben gezweifelt, sie waren sich nicht sicher. Und Matthäus offenbart uns und stellt uns Jesus vor, wer er ist. Er zögert keinen Augenblick von Kapitel 1, macht er deutlich, das ist Jesus Christus. Das ist derjenige, der von einer Jungfrau geboren wird, durch den Heiligen Geist. Jesus Christus ist Gott. Und durch die Namensgebung und die Erklärung des Namens, er ist der Retter. Er ist derjenige, der vom Alten Testament verheißen wurde, Jahwe, der rettet. Im Kapitel 2 wird er gesucht als König der Juden. Im Kapitel 3 wird er offenbart von Johannes als derjenige, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Er wird offenbart als derjenige, der den Weizen verbrennen wird, aber die Frucht, also die Ernte einbringen wird. Er wird von Johannes aufgezeigt als der Geliebte, als Sohn Gottes. Er wird im Kapitel 4 vorgezeigt als derjenige, der versucht wird, genauso wie wir, doch ohne Sünde. Er geht siegreich heraus. Er wird im Kapitel 5 bis Kapitel 7 wird er als großer Lehrer vorgestellt, als einer, der Vollmacht hat und vollmächtig bringt, und zwar mit der Vollmacht als der Gesetzgeber selbst. Er wird uns im Kapitel 8 und Kapitel 9 vorgestellt als der großartige Wundertäter mit hervorragenden Kräften über alle möglichen Kategorien, über alle Krankheiten, über Dämonen, über den Tod, über die Schöpfung. Ja, sogar über Organherstellung. Und er wird uns in diesen Kapitel 8 bis 9 genauso dazwischen wird hineingestellt als einer, der hohe Ansprüche, der besondere Ansprüche hat über die Nachfolge. Der sagt, wo es lang geht. Und im Kapitel 8 sehen wir, dass ein Schriftgelehrter und Pharisäer nachfolgen möchten. Also ein Schriftgelehrter nachfolgen möchte, einer, der das Gesetz kennt, er möchte Jesus nachfolgen. Und am Ende sehen wir des Kapitel 9, dass die Jünger des Johannes Fragen haben über die Nachfolge und der ihnen Antwort gibt. Und dazwischen macht Jesus etwas Außergewöhnliches. Stellt euch vor, da sind Jünger des Johannes, anerkannt von einer Gruppe der Menschen als Propheten. Und das sind seine Jünger, die eine ganz bestimmte und besondere Nachfolge ausleben. Und hier sind die Pharisäer und Schriftgelehrte, die ebenso besondere Menschen sind und anerkannt von vielen. Und sie haben einen besonderen Weg der Nachfolge. Und Jesus korrigiert beide und sagt, hört mal zu, eure Nachfolge mit euren Vorstellungen, so funktioniert das nicht. Und in der Mitte, im Kapitel 9, Vers 9, ruft Jesus einen Zöllner in die Nachfolge. Wie kontrovers, also ein Paradox und wie schwierig zu verstehen für diese Leute, für diese geistlichen Menschen, für die Schriftgelehrten, die nach dem Gesetz leben wollen, und für die Jünger des Johannes, die einen hohen Standard haben von Nachfolge, und zwar von Selbstverleugnung. Und Jesus wählt keinen von diesen Leuten, sondern geht hin und holt einen Zöllner und ruft einen Menschen, der bis über den Kopf verstrickt ist in einem Leben in Sünde, im Raub, in Ausbeutung. Und Jesus ruft diesen Zöllner und er verlässt alles. Und da sehen wir genau die Botschaft Jesu. Hier ist ein Mann, der bereit ist, seine Vergangenheit zurückzulegen, seine Vorstellungen. Er verlässt alles und folgt Jesus nach. Die anderen beiden, sie waren nicht bereit, alles zu verlassen und Jesus nachzufolgen, sondern sie kamen mit ihren Vorstellungen. Und da sagt Jesus, nein, nicht so in meiner Nachfolge. Also, und im Kapitel 10 zeigt Jesus ihnen auf, ihr Lieben, ich rufe in die Nachfolge. Und in die Nachfolge bedeutet, das ist eins, das kann man nicht trennen, hinzugehen und zu wirken, zu arbeiten, Frucht zu bringen. Also in die Nachfolge gerufen zu werden und Frucht zu bringen, ausgesandt zu werden, zu dienen, ist eins. Also unzertrennbar. Und Jesus zeigt im Kapitel 10, dass er dieser Herr der Nachfolge, dass er der König der Nachfolge ist, dass er die Nachfolge bestimmt, wie sie auszusehen hat, und er sendet aus. Und hier kommen wir zum Kapitel 11. Nochmal, die Jünger des Johannes kommen nochmal zu Jesus. Das war sicher ein hartes Brot für sie zu schlucken. Jesus seine Antwort, die Antwort Jesu, die er ihnen gegeben hat. Und sie stellen ihm nochmal die Frage, wer bist du wirklich? Wir können dich nicht einordnen. Johannes lässt fragen. Und Jesus antwortet mit einer Verheißung. Er weist auf das Wort Gottes zurück. Und dann gibt er eine Warnung. Ihr Lieben, in Vers 6, Kapitel 11, wo er ganz klar macht, glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Jesus gibt eine nächste Seligpreisung von sich und spricht die Menschen glückselig, selig, die keinen Anstoß nehmen an ihm. Warum? Weil die Menschen Anstoß genommen haben. Die Menschen in Vers 19, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie sagten, wie ist dieser Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Dieser Spagat war zu hart für die, den Jesus präsentiert hat. Er hat einen Schriftgelehrten abgelehnt, er war hart gegenüber den Jüngern des Johannes und er ruft einen Zöllner in die Nachfolge und geht zu ihm hin und isst mit ihnen. Nee. Dieser Mann, die Antwort, wer ist er, gaben sie in dem, dass er sagt, das ist ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und Jesus macht ihnen deutlich, nein, viel wichtiger als das, ich bin derjenige, der die Frage beantwortet, wie kann ich vor Gott bestehen? Indem, dass er ihnen aufzeigt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig, also alle, die ihr durch euer Arbeiten, durch alle Mühe, das Gesetz zu halten, um vor Gott zu bestehen, um alles zu machen, um alles zu erfüllen, die ihr, also das ist dieser Ausdruck, mühselig, die ihr hart gearbeitet habt, so hart gearbeitet, bis zur völligen Erschöpfung. Ihr habt alles dran gelegt, um das ewige Leben zu erreichen, um vor Gott bestehen zu können. Und Jesus sagt, wisst ihr was, wenn ihr solche seid, dann kommt zu mir. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Nimmt auf euch mein Joch. Und das verwechseln viele. Wo Jesus über das Kreuz spricht, nehmt auf euch das Kreuz, dann spricht er dein Kreuz. Aber hier vom Joch spricht er, nimmt auf euch mein Joch. Das ist das, was Jesus erreicht hat. Das ist die Last, die auf Jesus gelegt wurde. Die Last des Gesetzes, die auf Jesus gelegt wurde und die er getragen hat, die er ausgeführt hat. Das ist, was wir auf uns nehmen dürfen und sollen. Und das gibt Erquickung. Das gibt Ruhe für die Seelen. So fantastisch wird das beschrieben im Römer Kapitel 8 von Vers 1. Dieses Joch, was Jesus getragen hat, was er jetzt sagt, wisst ihr was, kommt her und nimmt mein Joch, das, was ich getragen habe, hört. so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Ihr Lieben, da ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich vor Gott bestehen? Es gibt keine Verdammnis mehr. Ich kann vor Gott bestehen. Ich kann vor Gott treten. Es gibt eine Möglichkeit. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die dieses Joch angezogen haben, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist ein und die gleiche Person. Die, die dieses Joch angezogen hat, die lernt auch von mir. Vers 29 im Kapitel 11. Der Vers geht weiter, Römerbrief. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Warum? Wie? Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und im Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die von dem Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Ihr Lieben, das ist das Joch des Christus. Und in Apostelgeschichte, Kapitel 15, da beschreiben die Aposteln selber die Aufgaben und das, was das Gesetz verlangt, als ein Joch und sprechen über das Gesetz als über das Joch. Und das ist es, was uns hier deutlich gemacht wird. Christus wurde Mensch und hat dieses Joch getragen und hat dieses Joch erfüllt. Und jetzt lädt er ein, kommet her zu mir und zieht mein Joch an, nicht euers, sondern mein Joch und lernt von mir. Und was ist dann? Was wird dann geschehen? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nur die Person, die zu Christus gekommen ist, zu Christus gekommen bedeutet, zu glauben, zu vertrauen, sein Vertrauen auf Christus zu setzen, das ist die Person, die Ruhe findet für ihre Seele. Und kein Wunder, dass jetzt im nächsten Kapitel, im Kapitel 12, Jesus das Zeugnis gibt, Kapitel 12, Vers 8, ich bin der Herr des Sabbats. Ihr wisst gar nicht, mit welch einer Gewalt dieses Wort auf die Menschen damals gefallen ist. Ich bin Herr des Sabbats. Heute sagt es den Menschen so wenig. Wenn man über den Sabbat spricht, dann ist zum größten Teil in der Vorstellung der religiösen Welt, in der christlichen Welt, ja, Sabbat ist heute der Sonntag. Früher war es der Sabbat und heute ist der Sonntag. Und ja, das ist halt der Herr, Jesus ist der Herr über den Sabbat. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Der Sabbat muss nicht mehr so eingehalten werden mit der Arbeit und so. Du kannst jetzt auch frei arbeiten am Sonntag, ja, wenn du es musst, wenn du so einen Arbeitsplatz hast und so weiter. Es gibt eine Erleichterung dadurch. Ihr Lieben, damit hat das nichts zu tun. Wenn Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats, im Volk Israel, ihr ganzes Leben ist eingeteilt in Sabbate, wo der Herr ihnen das Gesetz gibt über den Sabbat, so macht er etwas deutlich. Und zwar, wo er im dritten Buch Mose, Kapitel 23, wo es um die Feste geht, im Vers 2 sagt er, rede zu den Kindern Israel und sage ihnen, das sind die Feste. Und ihr denkt, das sind die Feste, okay, das sind Partys, richtig? Was ist ein Fest? Eine Party, irgendwas Fröhliches. Aber vom Hebräischen, das sind die Feste des Herrn, bedeutet, das sind die Termine des Herrn. Das sind Divine Appointments, also das sind göttliche Termine. Termine auf dem Kalender Gottes. Und in diesen Terminen, in diesen Festen, macht Gott als Ersten den Sabbat fest und sagt, Leute, das ist ein Termin auf meinem Kalender. Und so hat Gott es aufgezeigt. In diesen Terminen auf seinem Kalender hat er die Sabbate eingesetzt als Sabbate der Freilassung. Wir werden es ein bisschen später sehen, aber ich greife es heraus, wo Jesus nach Nazareth kommt und die Schrift aufschlägt an einem Sabbat, zitiert er genau diese Stelle der Freilassung des Halljahrs, dieses Sabbatjahrs und sagt, wisst ihr was? Heute hat sich das erfüllt. Ich bin die Freilassung. In mir werdet ihr zur Ruhe kommen. Ich bin der Herr des Sabbats. Wer zu mir kommt, wird Ruhe finden. Der wird ruhen von seinen Werken. Ihr wisst, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, da wird das uns erklärt und gesagt, Gott ruhte am siebten Tag. Und das bedeutet, dass man in diese Ruhe eingehen soll von den Werken, eine Ruhe von der Arbeit. Und es wird uns klar gemacht, ein jeder Mensch, der macht und schafft und tut, um gerettet zu werden und versucht, das Gesetz zu halten, wenn er zu Christus kommt, dann kann er ruhen von dem Gesetz, also ruhen von der Haltung des Gesetzes und er zieht sich das Joch des Christus an. Und kann in diese Ruhe Gottes eingehen, die Ruhe von den Werken des Gesetzes, weil Christus das Gesetz vollbracht und vollendet hat. Ihr Leben, wo Jesus das ihnen sagt, ich bin der Herr des Sabbats, so musste das damals für die Menschen eine Botschaft gewesen sein, die ganz klar war, mit anderen Worten, ich bin Gott. Ich bin Gott, der Schöpfer. Ich bin der, der geruht hat am siebten Tag. Und ihr dürft in die Ruhe eingehen und ihr dürft Frieden finden durch mich. Dieser Ausdruck, ich bin Herr des Sabbats, war vorbereitet worden durch die ganze Geschichte, wo Gott den Sabbat erklärt hat. Was er bedeutet, hat keine andere Botschaft wie diese, dass er es deutlich macht, dass er Gott ist. Und wisst ihr, im gleichen Kapitel, Kapitel 12, macht Gott selbst dieses deutlich. Also Jesus sagt im Kapitel 12, er ist Herr über den Sabbat. Und im Vers 18 gibt Gott das Zeugnis, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und trotzdem für das Volk und für die Gelehrten bleibt es eine Frage. Am Ende des Kapitels 12, Vers 23, ist dieser etwa der Sohn Davids? Sie stellen sich die Frage und hier geben sie sogar Vorschläge, danke. Sogar, ist das nicht der Sohn Davids? Könnte das nicht sein? Und wo das Volk anfängt, Vorschläge zu geben und fester zu werden in ihrer Meinung, die Frage wirklich zu beantworten, umso härter ist die Antwort der Schriftgelehrten und Pharisäer mit Sicherheit. Vers 24, als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub. Also im Kapitel 9 hat das Volk sich das schon mal gefragt und die Pharisäer haben gesagt, nee, das muss durch den bösen Geist sein. Und hier im Kapitel 12 wird das fester. Hier kommt hinzu, nicht anders. Also das kann nicht anders sein. Jesus treibt sie nicht anders aus wie durch Beelzebub. Und im gleichen Kapitel, Vers 28 sehen wir, dass Jesus die Meinung des Volkes bestätigt und sagt, ja, ich bin der Sohn Davids, ich bin der Königssohn und wisst ihr was, noch viel mehr. Er macht ihn deutlich, ich bin nicht nur der Sohn Davids, sondern ich verkörpere das Königreich. Das Königreich selbst ist vor euch. Vers 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dann im Kapitel 13 macht er als König ihnen deutlich, als Repräsentant des Königreichs, wie es mit dem Königreich funktioniert, worauf es im Königreich ankommt. Also der König gibt die Regeln des Königreichs preis. Im Kapitel 14 wird der König dieser Erde gezwungen, diese Frage zu beantworten. Der Herodes hört von Jesus und er muss diese Frage beantworten. Wer ist dieser Mann? Und er beantwortet sie indem, dass er sagt, es muss Johannes sein. Den habe ich umgebracht. Johannes war ein großer Prophet. Er hat ihn geachtet auf der einen Seite. Und dieser König, der irdische König, gibt die Antwort und sagt, es ist Johannes. Aber das stimmt nicht. Im gleichen Kapitel geben die Jünger dieses Königs die richtige Antwort. Umgeben von Zeichen und Wundern, umgeben und von diesem Erlebnis und Eindruck, wo Jesus die 5000 gespeist hat, also Männer, es waren mindestens wahrscheinlich 25.000 Leute, wenn nicht noch mehr, die Jesus gespeist hat. Und unter diesem Eindruck, wo sich das Brot vermehrt hat, in den Händen der Apostel, die ausgingen und aus diesem Korb oder aus dem Tuch, was auch immer sie hatten, genommen hatten. Und es wurde mehr und mehr. Und dann dieser Jesus, der auf dem Wasser geht und sogar Petrus ruft, dass er zu ihm kommen soll. Und Petrus geht auf dem Wasser und Jesus dann auch noch den Sturm stillt. Dann heißt es in Vers 33, da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ihr wisst, das erste Mal fielen sie vor ihm nieder und sagten, wer ist dieser? Jetzt gehen sie weiter und sie sagen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Kapitel 15 sehen wir, geht diese Frage wieder zurück an das Volk, an die Menge. Und die geistlichen Führer des Volkes sind skeptisch. Es kann nicht sein, dass dieser Jesus der wahre Messias ist. Sie nehmen Anstoß an Jesus. Das sehen wir im Vers 12. Sagen das die Jünger Jesus, die haben Anstoß an dir genommen. Sie akzeptieren dich nicht. Und da siehst du eine kananäische Frau, also diejenigen, die nicht zum Volk Israel gehören, die akzeptiert Jesus als den König. Und dann kommt Jesus zurück und das Volk, Vers 29, das Volk verwundert sich, aber kann diese Frage nicht beantworten, wer er ist. Die Geistlichen können es nicht, das Volk kann es nicht. Und jetzt im Kapitel 16 geht Jesus mit seinen Jüngern wieder außerhalb des Landes, also fast außerhalb des Landes. Er bewegt sich an die äußerste Grenze des Landes. Und hier stellt er seinen Jüngern die Frage, was sagt das Volk, wer ich bin? Und was sagt ihr, wer ich bin? Warum stellt Jesus den Jüngern diese beiden Sachen vor, dass sie auf beides Antwort geben sollen, das Volk und ihr? Warum stellt er das zusammen? Und ich denke, wir haben hier drei Antworten darauf, warum er das macht. Als erstes der Kontrast. Und die Herausforderung, stellt euch vor, die Jünger, die leben, sie kriegen das mit, die geistlichen Führer des Volkes, diejenigen, die sich mit dem Gesetz beschäftigen, sie geben eine Antwort, das ist vom Dämonen, es kann nicht sein, sie sind skeptisch, das Volk hat keine Antwort. Und hier werden die Jünger herausgefordert, aus dieser Menge herauszutreten, einen Kontrast zu zeigen und diese Frage richtig zu beantworten. Wo sie gerade sagen, das Volk zählt dich für einen Propheten, für irgendeinen, vielleicht für Johannes, vielleicht für Elia, vielleicht für Jeremia oder einen anderen Propheten, der auferstanden ist aus den Toten. Und jetzt gilt es, Farbe zu bekennen. Ihr Lieben, das ist genau das, was auch heute aktuell ist. Gott bringt ein Kind Gottes in einen Kontrast, in eine Herausforderung, zur Wahrheit zu stehen. Schaffst du das? Deswegen nochmal hier die Erinnerung. Was sagt das Volk und was sagt ihr? Seid ihr standhaft in den Widersprüchen, selbst wenn hohe Menschen, geistliche hohe Menschen, die Einfluss haben, irgendwas äußern? Kannst du zur Wahrheit stehen im Gegensatz zu all den anderen? Bist du in der Lage, Farbe zu bekennen auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule, auf der Straße, überall da, wo Gott dich hingestellt hast? In diesem Kontrast ist diese Herausforderung, diese Frage richtig zu beantworten: Wer bist du? Auf der anderen Seite sehen wir auch, zweitens ist es den Einfluss. Diese Leute haben einen großen Einfluss. Und deswegen am Anfang des Kapitel 16 geht Jesus darauf ein und spricht von dem Einfluss und sagt den Jüngern: Passt auf den Einfluss, auf den Sauerteig der Schriftgelehrten und Pharisäer. Der Einfluss ist nicht zu unterschätzen. Der Sauerteig ist nicht zu unterschätzen. Deswegen die Herausforderung und dieser Kontrast. Leute, es gibt Menschen, die anders über Jesus sagen. Und das ist in einem gewissen Sinn ein großer Einfluss. Und Jesus warnt und sagt: Hütet euch vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wisst ihr, was hütet euch ist? Es ist nichts anderes wie eine Tätigkeit eines Hirten. Ein Hirte passt auf. Oh, hier ist das Gras abgegrast. Ja? Also jetzt muss ich weitergehen. Hier ist es nicht gut. Hier haben die nicht genug zum Essen oder zum Trinken. Jetzt muss ich sie weiterführen. Jesus sagt: Hütet euch. Ja? Ihr seid die Hüter, hütet euch vor dem Sauerteig, hütet euch vor dem Einfluss. Also dieser Kontrast zeigt uns auf, da ist Einfluss da. Hütet euch vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und klar, auf der anderen Seite, in diesem Kontrast, wenn du dich hütest und wenn du die Frage klar beantwortest, da ist Festigkeit. Da ist eine Sicherheit, da ist eine Standhaftigkeit, die Jünger hier aufweisen und zeigen. Und jetzt kommt dieses Bekenntnis in diesem Kontrast. Was sagt das Volk und was sagt ihr? Du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wisst ihr, du bist der Christus, Kinder, wisst ihr, was Christus heißt? Die Erwachsenen dürfen helfen. Was heißt Christus? Christus ist ein Adjektiv. Wisst ihr, was ein Adjektiv ist? Amen. Das wisst ihr. Ein Beschreibungswort. Richtig? Ein Wie-Wort. Christus ist ein Wie-Wort. Christus ist ein Adjektiv. Wie etwas ist. Und Jesus wird hier genannt: Du bist der Christus. Und zwar, Christus ist ein Gesalbter, derjenige, der gesalbt wurde. Und aus dem Alten Testament wurden diejenigen gesalbt, der König wurde gesalbt, der König ist ein Gebieter, es wurde der Prophet gesalbt, der den Weg Gottes sagt, wo es lang geht und den Menschen verkündigt, wie sie leben sollen, das ist der Prophet, und es wurde der Priester gesalbt, der die Verbindung wiederhergestellt hat zu Gott. der Versöhnung hergestellt hat zu Gott. Diese Leute wurden gesalbt. Und wisst ihr was? Petrus bekennt hier im Namen der Jünger nicht, du bist ein Christus, du bist der Christus. Petrus macht aus einem Adjektiv, macht er einen Titel und sagt, du bist der Christus, du bist nicht ein Prophet, sondern du bist der Prophet, du bist nicht ein König, du bist der König, du bist nicht ein Priester, du bist der Priester. Und das sehen wir sehr deutlich in der Aussage der Apostel, wie sie das verstanden haben. Und Jesus klar macht es ihnen deutlich, das ist nicht von euch. Nicht du hast es erkannt, Petrus, sondern das hat Gott dir offenbart. Aber Petrus und die Jünger haben verstanden, du bist Gott. Du bist Gott und nicht weniger. Du bist der Gesalbte. Der Sohn des lebendigen Gottes. Das Ganze, wie Petrus das hier beschreibt, ist dermaßen eigenartig. Dieser Sohn des lebendigen Gottes wird sehr selten in der Schrift verwendet. Also dieser Titel lebendigen Gottes, dass Gott als lebendiger Gott beschrieben wird. Es ist immer, wenn es uns aufgezeigt wird, dieser Titel, dann ist es etwas Besonderes. Und zwar, wo Gott präsent ist, wo die Gegenwart Gottes mächtig, wirksam zu sehen ist, da wird es verwendet. Es wird verwendet bei der Gesetzgebung, hatte ich erwähnt, wie Gott sich präsentiert hat. Da wird erwähnt, dass der lebendige Gott sich da offenbart. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 26. Es wird erwähnt, wo David vor Goliath steht, dass David mit der Präsenz Gottes gegen Goliath geht und David das bekennt, dass er zu dem lebendigen Gott gehört und dass das ganze Volk und die Kriegsknechte zu diesem lebendigen Gott gehören, den dieser Goliath gleich erleben wird. Die Präsenz war sichtbar da. Und das nochmal wird es erwähnt im Buch Daniel, wo Daniel von den Löwen bewahrt wird und der König das ausruft, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott dich bewahren können? Da war sichtbar die Präsenz, die göttliche Präsenz da. Und das macht Petrus hier deutlich, indem dass er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also die Präsenz Gottes und der Titel der Gesalbte wird hier kombiniert. Also höher kann man es nicht werten. Besser kann diese Frage nicht beantwortet werden. Und jetzt geschieht etwas Außergewöhnliches, was wir wahrscheinlich gar nicht einordnen können. Nach diesem Bekenntnis und nach dieser Antwort, wer er ist, müsste doch Jesus sagen, ihr habt's begriffen, geht und sagt's allen Menschen. Oder? Verkündet diese Botschaft allen, wer ich bin, damit sie klar werden. Genau das Gegenteil. Jesus sagt und verbietet es ihnen, sagt niemanden, wer ich bin. Hä? Was ist das? Jesus verbietet ihnen, das zu sagen. Warum? Und die Frage ist einfach. Sie haben verstanden, wer er ist, aber sie haben nicht verstanden seine Aufgabe. Sie haben den König verstanden, dass er Gottes Sohn ist, aber sie haben nicht verstanden, dass er der getaufte Messias ist. Und ab diesem Punkt, und Matthäus 16, Vers 21 unterstreicht es, von da an begann Jesus ihnen das klarzumachen, dass er der getaufte Messias ist. Ich finde diesen Ausdruck am besten, also der passt am besten. Jesus ist derjenige, der getauft werden muss. Und ab Kapitel 16 offenbart Jesus, ihnen diese und erklärt ihnen diese Frage des getauften Messias. Ich lese Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das ist die Taufe. Ja, er muss getötet werden, er muss durch das Gericht Gottes hindurchgehen und dann wird er auferstehen werden. Und die Jünger kommen ins Zweifeln. Das kann doch nicht sein, der Messias getötet werden. Und was macht Jesus? Sie zweifeln, ist er wirklich der Messias? Und Gott bringt sie auf den Verklärungsberg. Er bringt sie dahin, wo Gott selber ihnen nochmal sagt, das ist mein geliebter Sohn, ihr irrt euch nicht. Ihr sollt nicht zweifeln, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und von Vers 22, sie kommen runter und Jesus fährt weiter mit dem Unterricht fort. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Und im Kapitel 18 geht er dann darauf ein und erklärt, warum. Warum dieser Messias getauft werden muss. Und zwar Vers 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Und aus diesem Grund, um retten zu können, muss er getauft werden. Muss er getauft werden, auf jeden Fall. Ohne geht es nicht. Und jetzt teilt sich das. Es wird aufgezeigt, was es für Christus bedeutet, wird gleich kommen. Und als erstes gibt er im Kapitel 19, zeigt er auf, wie diese Rettung, die er vollbringen wird, wie wird die angenommen? Wie kann die angenommen werden? Ja, wie kommt die auf die Menschen? Ja, Jesus muss getauft werden, um die Rettung zu vollbringen. Aber wie kriegt der Mensch das zu fassen? Und da hast du das Kapitel 19, wo ein Mann kommt und fragt, okay, wie kriege ich das ewige Leben? Wie kann ich gerettet werden? Und Jesus gibt ihm eine klare Antwort, dass er sein Vertrauen auf Jesus setzt, dass er ihm nachfolgt, dass er das verlässt, was ihn hält. Ihr Lieben, einen jeden von uns hält etwas anderes. Diesen reichen Jüngling hat sein Reichtum gehalten. Uns Menschen hält vielleicht etwas anderes. Uns hält die Religion. Ihr wisst, im Anfang, wo der Schriftgelehrte zu Jesus kommen wollte, er kam mit seinen Vorstellungen. Die Jünger des Johannes kamen mit ihren Vorstellungen. Sie hat etwas anderes gehalten. Diesen Mann, um das ewige Leben zu erreichen, ihn hat der Reichtum gehalten. Und Jesus macht es deutlich, lasse das, was dich hält und folge mir nach. Werf dein Vertrauen auf mich und komm zu mir. Da wirst du Ruhe finden. Also, so wird der Mensch zu dieser Rettung kommen. Und jetzt im Kapitel 20 zeigt er auf, wie Christus diese Rettung ausleben wird. Und hier hast du das dritte Mal, dass er seinen Jüngern das erklärt, in Vers 17, dass er leiden muss als der Messias, dass er getötet werden muss. Und für die Jünger bleibt es ein Rätsel. Wie kann der Messias, der Gott ist, der von Gott bestätigt wurde, der durch die Zeichen und Wunder bestätigt wurde, dass der Messias ist, wie kann er leiden? Wahrscheinlich wird er doch König werden. Und wo sie unterwegs sind, im Kapitel 20, wo sie unterwegs sind nach Jerusalem, denken die Jünger, okay, jetzt wird er König. Offiziell. Jetzt kommt es. Und Jesus muss sie korrigieren und ihnen sagen, nein. Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es gibt keine Rettung. Gott kann niemanden retten, wenn er nicht die Rechtfertigung provide, besorgt, vollzieht, vollbringt. Ja? Also hier zeigt er auf, ich kann nicht König werden und herrschen. Ich muss erstmal das Lösegeld zahlen. Um zu retten, muss ich das rechtmäßige Lösegeld zahlen. Und das ist mein Leben. Um jemanden recht zu fertigen, um jemand das ewige Leben geben zu können, um zu retten, muss das Lösegeld gezahlt werden. Das ist es, was es für mich bedeutet. Und jetzt, wo er nach Jerusalem kommt, sehen wir, es ist nochmal auf dem Höhepunkt des Bekenntnisses, wer Jesus ist. Schon auf dem Weg nach Jerusalem schreit ein Blinder: Das ist der König, das ist Davids Sohn. Wo Jesus näher kommt zu Jerusalem, da heißt es 21, also Kapitel 20 und 21, sehen wir, dass diese Botschaft nochmal hochgestellt wird. Im 21 Vers 5 sagt der Text, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitet auf einem Esel. Leute, begreift ihr das nicht? Das ist nochmal eine Hilfe für euch, die Frage zu beantworten, wer er ist. Guckt ins Alte Testament, euer König kommt demütig auf einem Esel. Und wo Jesus nach Jerusalem hineinkommt und in den Tempel kommt und den Tempel sauber macht, Kapitel 21, Vers 13, sagt er ihnen: Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Wisst ihr, von wo er das zitiert? Er zitiert das aus dem Alten Testament, wo der Vater, wo Jahwe sich damit repräsentiert und sagt: Das ist mein Haus. Und Jesus sagt ihnen hier: Ich bin Jahwe. Ich bin Gott. Versteht ihr das nicht? Er bezieht diesen Text, mein Haus, auf sich. Wie krass, wie deutlich. Hier ist Jesus in Jerusalem und bestätigt diese Botschaft, wo dann die Kinder anfangen, Lob und Preis und Ehre diesem König zu bringen. Da sagt Jesus und zitiert Psalm 8 diesen Menschen und wiederholt somit die gleiche Botschaft von Psalm 8. Hört, Jahwe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir ein Lob bereitet und so weiter. Und hier in diesem gleichen Abschnitt sagt Jesus das. Habt ihr das nie gelesen? Und zitiert diese Verse auf sich, die ganz klar im Alten Testament auf Jahwe bestimmt waren, und macht es ihnen nochmal deutlich: Leute, ihr habt Gott vor euch, ich bin Gott. Also, und von Kapitel 21 bis 26 kommen jetzt Warnungen. Warnungen auf das, dass man ihn anerkennen soll, dass man die Frage richtig beantworten soll. Und es kommen Warnungen, wenn man es nicht macht, wenn man sich gegen ihn stellt. Und Kapitel 26 bis 27 gibt es nochmal ein Bekenntnis, wer er ist. Und zwar nochmal vor dem Hohen Rat, also vor der Obrigkeit, könnte man sagen, und nochmal vor Pilatus. Ja, Matthäus 26, 63, 64, da ist vor dem Hohen Rat, und im Kapitel 27 vor Pilatus macht er nochmal ganz klar und deutlich: Ich bin der König, ich bin der Messias. Und im gleichen Kapitel, Vers 27, wo Jesus verurteilt wurde, kommt ein Bekenntnis nach dem anderen, wer er ist. Vers 17 und Vers 22. Jesus, den man Christus nennt. Vers 24, der Gerechte. Vers 29 und 37, König der Juden. Vers 32, König Israels. Vers 43, Gottes Sohn. Vers 54, dieser war wahrhaftig Gottes Sohn. Wie kann man das nicht verstehen? Es wird zum Schluss nochmal ganz klar und deutlich. Und wo Jesus aufersteht, Kapitel 28, wo Jesus aufersteht und den Jüngern erscheint, so lesen wir im Vers 9, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Du hast davor gesehen, dass die Jünger sich die Frage gestellt haben, wer ist er? Du hast im Kapitel 14 gesehen, dass die Jünger diese Frage anbetend beantwortet haben. Da warfen sie sich im Kapitel 14 anbetend vor ihm nieder. Hier im Kapitel 28, hier beten sie an. Hier sind sie so weit, dass sie ihn anbeten als den Herrn und König. Und Jesus beendet dieses Evangelium selbst in Vers 18, wo er das Zeugnis von sich gibt und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also hier hast du diesen ganzen Überblick über Matthäus' Evangelium, wer er ist. Wir steigen damit ein, dass er der König ist und am Ende sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und du fragst dich, Moment mal, hattest du die nicht schon gehabt? Wisst ihr, welche Gewalt Jesus nicht hatte? Die Gewalt, Sünder zu retten. Die Gewalt, Menschen das ewige Leben zu geben, die ihn anrufen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Das hat Jesus bekommen durch seine Taufe, durch das, dass er Menschen erkaufen und erlösen konnte. Und jetzt hat Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Einfach zu sagen, dass Jesus im Matthäus-Evangelium als König präsentiert wird, ja, auf jeden Fall, aber weit darüber hinaus. Also wenn man das nur einschränkt, dass Jesus im Matthäus-Evangelium nur als König präsentiert wird, ist zu kurz gegriffen. Im gleichen Matthäus-Evangelium wird er als großer König, also als der König der Könige, als Gott präsentiert, der seine Gebote, seine Nachfolge deutlich macht und aufruft, dass er der Mittelpunkt, das Zentrum ist, um den es sich handelt, wo sich jeder Weg scheidet, entweder für und ins ewige Leben oder gegen und gegen ihn und ins Verderben. Lasst uns noch stille werden.